Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Das neue Jahr hat sich schon eingeführt und lauter Neues gebracht. Bayern München hat einen neuen Trainer ab Juli, glaube ich. Nicolas Sarkozy hat eine neue Freundin. Und man hat nun auch in Bayern das Rauchverbot in Gaststätten eingeführt. Und in den Folgejahren wird dann erstmal das Trinkverbot und auch das Essverbot kommen. Also könnt ihr euch schon mal langsam auf einstellen, dass die ganzen negativen Sachen da alle rauskommen aus den Gaststätten halt. Ne? Und da kann die City Church natürlich nicht hinten anstehen und hat natürlich eine neue Predigtreihe, die wir diese drei benannt haben. Da sehen wir jetzt mal den Flyer. Den drei Fischlis da drauf. Und ihr werdet euch jetzt berechtigt fragen, welche drei denn? Die heiligen drei Könige vielleicht, ne? Ein bisschen spät dran. Die drei Tenöre oder die drei Musketiere oder die drei von der Tankstelle gibt's noch oder drei Männer im Schnee, die drei Fragezeichen, drei Mehfischli, wie sie da so oben zu sehen sind. Heißen die eigentlich Mehfischli oder Mehfischle? Li. Okay, wunderbar, hab ich was gelernt halt. Das muss ich gleich mal auf dem Blog nachher ändern. So, ich kläre auf, es geht nicht um alles dieses Zeug, sondern um drei Dinge, die Paulus in einem Brief an die frühchristliche Gemeinde in Korinth, Korinth ist so in Südgriechenland, als besonders wichtig hervorhebt. Und da hören wir uns mal gemeinsam an, was er da schreibt, und zwar nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und da zitiere ich aus dem 1. Korintherbrief, 13. Kapitel, Verse 1, 8 bis 10 und 11 bis 13. Sehen wir erstmal eine Tätowierung von meinem Oberarm. Habe ich heute Morgen extra gemacht dafür. Das sieht man jetzt nicht, aber so. Also, Paulus schreibt an die Korinther: Ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Im Vers geht es erstmal ein bisschen weiter. Und ab dem Vers Nummer 8 heißt es: Einmal werden keine Propheten mehr zu uns sprechen, das Beten in anderen Sprachen wird aufhören, die Erkenntnis der Absichten Gottes mit uns wird nicht mehr nötig sein, nur eins wird bleiben, die Liebe. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene, Gottes Reich da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Noch ist uns bei aller prophetischen Schau vieles unklar und rätselhaft. Einmal aber werden wir Gott sehen, wie er ist. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Soweit Paulus im 1. Korintherbrief. Und Paulus spricht hier von einer späteren Zeit. Und jetzt muss ich mal Rapante zitieren, jetzt weht ein eiskalter Wind durch das Cinemax. Nämlich da wird von der Zeit nach unserem Tod geredet, und nicht nur um die Zeit, sondern um die Zeit, wo Paulus hiervon redet, zwar was alle Christen betrifft, in der Zeit, in der wir Gott einmal sehen können, und das wird dann nach biblischer Vorhersage die Endzeit sein, also so die Zeit nach unserem irdischen Dasein und die Zeit des jüngsten Gerichts. Und im Volksmund heißt es ja so schön, wenn es um den Tod geht, nichts bleibt für die Ewigkeit. So, du kannst noch so viel haben, mitnehmen kannst du nichts, oder das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man aus, aber Paulus sagt was anderes. Paulus sagt in 1. Korinther 13, 13, wie wir gesagt haben, es bleiben doch drei Dinge, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Und einiges andere bleibt nicht, was er da aufzählt. Und das ist irgendwie auch logisch. Es gibt nämlich Dinge, die wir später, also dann, wenn das eintritt, wenn diese Endzeit eintritt, auch schlichtweg nicht mehr brauchen. Paulus nennt hier zwei Beispiele, nämlich Prophetie und Erkenntnis. Und die werden ja auch nicht mehr gebraucht, denn wenn Gott selbst körperlich präsent da ist, ob wir einen Körper dann haben, wird das eine andere Frage, lassen wir das mal so stehen. Also wenn er auf jeden Fall direkt bei uns ist, dann brauchen wir diese ganzen Sachen nicht mehr. An dieser ganzen Stelle, im 1. Korintherbrief, um den und vor allen Dingen um diese drei Begriffe, unsere Predigtreihe sich jetzt hier dreht, geht es vorher und nachher, vor und nach dieser Stelle, um Gaben, also um besondere Fähigkeiten der Gläubigen, die nützlich für sie selbst, aber auch für die christliche Gemeinschaft sein können. Das ist eben zum Beispiel Prophetie. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, Prophetie, damit meint man so ein bisschen die Gabe, dass man Gottes Reden verstehen kann und weitergeben kann, zum Beispiel für einen bestimmten Menschen. Wenn ich also zum Beispiel jetzt irgendeinen Eindruck hätte und würde sagen, da vorne sitzt der Christoph und ich weiß genau, der Christoph, der sollte gleich in die FEG fahren. Dann sagt der Christoph, ja, das ist irgendwie, stimmt, das verstehe ich als Gottes Reden, dann mache ich nachher auch. Also wer zum Beispiel Prophetie jetzt, ich weiß, dass er nachher wirklich in die FEG fährt, aber das ist jetzt also keine unmittelbare Prophetie, aber es gibt Leute, die solche Eindrücke haben und die an andere Leute weitergeben können. Und dann gibt es Leute, die können besonders gut für Kranke beten und haben da auch eine Gabe dabei, dass dann irgendwie das tatsächlich funktioniert, dass Leute heil werden. Und es gibt Leute, die haben eine Lehrbegabung, die können geistliche Dinge gut erklären. Und dann gibt es auch sowas, was Paulus da sehr üppig ausführt im 1. Korintherbrief, wie Zungenrede. Das ist die Gabe, in einer mir selber unbekannten Sprache zu beten und mich da an Gott damit zu wenden. Und das sind alles tolle und hilfreiche Gaben. In einer Zeit, wo Jesus zwar lebt, also die Zeit heute, wie wir als Christen glauben, aber er nicht hier unter uns so körperlich da ist, sondern im Himmel, nicht so direkt ansprechbar in dem Sinne ist, dass ich jetzt einfach hingehen kann und sagen kann, du Jesus, ich muss mal eben ein paar Worte mit dir reden. Und Jesus selber hat versprochen, dass wenn er mal weggeht, was ja passiert ist, dass er den Heiligen Geist schickt und der ist der Helfer und aus dem kommen auch so mehr oder weniger diese Gaben in dem Christen dann hervor, die werden durch ihn bewirkt, damit wir eben auf verschiedene Arten einen besonderen Zugang zu Gott haben. Und all diese Gaben aber werden mal abgesehen davon, dass Menschen gerne mal auf Dinge stolz sind, für die sie nicht mal was können, das gibt es ja auch so im weltlichen Bereich, da sind viele Leute stolz auf Schönheit, auf Nationalität, Intelligenz oder Herkunft. Und abgesehen davon, dass diese Gaben auch nicht nur hilfreich, sondern dann sogar gefährlich für diesen Träger der Gabe sein können, da sie ja schnell zu Stolz oder Übermut führen können, dass jemand Stolz oder Überheblichkeit führen können. All diese Gaben werden eines Tages mal so nutzlos wie ein Handy sein für jemanden, der telefonieren will und derjenige, mit dem er telefonieren will, der steht direkt vor ihm. Denn bei uns wird es ja eines Tages so sein, wenn Gott bei uns ist, dann sind all diese Hilfsmittel, um mit Gott irgendwie eine besondere Kommunikation zu treten, nutzlos. Und an dieser Stelle zeigt Paulus dann schon auf, dass es für die Korinther und auch für uns toll ist, als Christ Übersinnliches und Fantastisches zu erleben, wie zum Beispiel diese Geistesgaben. Aber die vergehen und sind also nur Mittel zum Zweck, um Gott besser kennenzulernen. Jetzt sagt Paulus aber, drei Dinge vergehen nicht. Die Basics. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das sind genau die drei Themen, mit denen wir uns die nächsten drei Wochen in dieser Mini-Predigtreihe beschäftigen wollen. Und es ist deswegen, weil Paulus das so sagt, ist es enorm wichtig, eben dieses Trio Glaube, Hoffnung und Liebe zum einen mal im Auge zu haben, darauf zu achten, dass das in meinem Leben passiert und zum anderen auch zu wissen, was damit überhaupt gemeint ist. Wir werden das also mit diesen drei Basisthemen, die wir dann nochmal plakativ angeschlagen sehen, werden wir uns also dann jetzt nach und nach beschäftigen und los geht es heute mit Glaube. Schauen wir uns also mal gemeinsam an und versuchen wir mal zu verstehen, Glaube, was ist das eigentlich? Und schon die Werbung sagt, Glaube, entdecke die Möglichkeiten, zögerst du noch oder lebst du schon? Freunde von den schwedischen Möbelhäusern wissen, wovon ich rede. Aber ihr werdet jetzt vielleicht denken, Moment mal, Glaube, was ist das? Was will der denn jetzt von uns? Das ist doch eigentlich ganz einfach, da muss man nur jetzt nicht irgendwie ziemlich lange drüber predigen, wie es heute leider der Fall sein wird. Ich muss da wirklich heute relativ lange drüber predigen. Stellt euch mal auf eine lange Predigt heute ein. Aber am Ende gibt es noch einen kleinen Gimmick, dann wir schauen uns noch einen guten Film an. Und auf jeden Fall denkt man doch irgendwie, naja, das weiß doch jedes Kind, gibt doch das Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und so weiter und so fort. Und man muss nur irgendwie fest dran glauben, das muss man da viel noch erzählen, sagt doch einfach, glaubt und fertig und dann geh wieder. Und was gibt's denn da für ein Problem, außer dass man eben feststellen muss, dass man nicht alles glauben kann, was einem so erzählt wird. Und mir ist da beim Nachdenken vorher aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Denn schon im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch, wenn man nur mal so guckt, wie Glaube bei uns ganz normal im Alltag verwendet wird, gibt es ein paar Bedeutungen. Mir sind vier Stück eingefallen. Ich versuche das mal mit Beispielen zu belegen. Der erste Beispielsatz wäre, ich glaube, dass das Wetter morgen schön wird. Wenn das jemand sagt, ich glaube, dass das Wetter morgen schön wird, dann vermutet er irgendwas. Er weiß es ja nicht sicher, aber er hat vielleicht gewisse Erfahrungswerte und hält die Prognose von daher für recht wahrscheinlich, wenn er das so sagt. Wollen wir es mal hoffen. Das wäre die eine Möglichkeit. Also Vermutung. Jemand stellt mit dem Wort, ich glaube, eine Vermutung an und weiß das auch, dass das keine absolut sichere Vorhersage ist. Sogar die Meteorologen wissen das. Da gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das zu gebrauchen. Das ist zum Beispiel, wenn ich zu jemandem sage, ich glaube dir. Wenn ich sage, ich glaube dir, wenn ich das einem Menschen zuspreche, dann geht es da um Beziehung und Vertrauen zu jemandem. Ich gehe davon aus, dass diese Person mich enttäuscht, habe gute Erfahrungen mit der Person gemacht und ich sage ihr deswegen, wenn du mir das so sagst, dann glaube ich dir das. Vertrauen, Beziehung. Die dritte Möglichkeit, wie man Glauben verwenden könnte, ist, wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube, dass Deutschland Fußball-Europameister wird. Wenn ich das so sage, dann drücke ich mit dem Wort Glauben eine Hoffnung aus. So eine Erwartungshaltung, die in diesem Beispiel zum Beispiel, wenn ich das so sage, genährt wird von der Erfahrung, dass Deutschland so eine Turniermannschaft ist und in Fußballturnieren immer was drin ist, immer für einen Titel gut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel da Österreich einsetzen würde, dann wäre das mir ein bisschen utopisch und weltfremd. Aber wer das so sagt, der hat Hoffnung. Und dann gibt es noch so eine letzte Fallgruppe, die mir eingefallen ist, wenn man zum Beispiel sagt, kann man natürlich auch sagen, ich glaube an Gott, würde auch in diese Fallgruppe ein bisschen reinpassen, aber man könnte auch sagen, ich glaube an die soziale Marktwirtschaft, wenn ein Politiker das sagt und jetzt im Vorwahlkampf in Würzburg sagt, ich glaube an die soziale Marktwirtschaft und dabei auf das Pult haut, da redet jemand von einer Überzeugung. Vierte Fallgruppe. Glaube ist eine feste, weltanschauliche Meinung, die so tief in mir festgesetzt hat, an der ich nicht mehr wirklich Zweifel habe, sondern die so nach all meinen persönlichen Möglichkeiten, Erfahrungen und Überlegungen von mir für unumstößlich gehalten wird. Also schon vier denkbare Möglichkeiten im deutschen Sprachgebrauch, ohne dass man jetzt irgendwie große Bibelforschung beschreibt. Aber was ist denn nun dieser Glaube, von dem wir heute reden, von dem Paulus im Korintherbrief reden, die auch an zahlreichen anderen Stellen der Bibel auftaucht? Das ist ja kein seltenes Wort in der Bibel. Ist das jetzt eine Vermutung? Eine Vermutung, dass es mit Gott alles so stimmt? Oder ist es vielleicht der Ausdruck einer Beziehung? Oder ist es eine mehr oder weniger begründete Hoffnung? Oder ist es schon so eine Überzeugung, die ich in so einer, so übertragen gesprochen, in so einer Kiste irgendwann mal reingelegt habe und jetzt unterm Arm habe und immer mit mir rumtrage? Ich glaube an Gott. Und deswegen ist es sehr wichtig, mal darüber Klarheit zu gewinnen, was da eigentlich mit gemeint ist, was also an dieser Stelle eigentlich mit Glaube gemeint ist. Und Glaube ist wichtig aus zwei Gründen. Wir sind schon beim nächsten Punkt, beim Punkt Nummer 3. Glaube ist wichtig, weil erstmal Paulus ganz banal sagt, er bleibt. Was bleibt, da sollte man ein bisschen drauf aufpassen, denn wenn das eines der drei Sachen ist, die ich wirklich tatsächlich in ein ewiges Leben mitnehme, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, das auf dieser Erde schon mal sich vor Augen zu führen und auch danach zu handeln. Und dann ist Glaube auch sehr wichtig, weil er nach biblischem Maßstab sehr wichtige Folgen hat. Und das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ich habe ein paar Bibelstellen rausgesucht, die ich mit euch mal durchgehen möchte. Und das ist heute wirklich, das ist ein bisschen eine Bibelpredigt. Und das muss auch so sein, weil es eben sehr, sehr viele ernste Stellen in der Bibel gibt, die was zum Thema Glauben sagen. Und die weit darüber hinausgehen, dass man sagt, naja, ich glaube halt mal irgendwie so ein bisschen. Nehmen wir mal Johannes 3, also das Johannesevangelium, 3, die Verse 16 bis 17. Nicht umsonst taucht da jetzt auf der linken Seite die Justitia auf, die blinde Dame der Gerechtigkeit mit der Waagschale in der Hand, denn hier geht es ein bisschen um Gericht. Da sagt der Evangelist Johannes, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Das ist ein gern zitierter Vers, der am Anfang auch sehr schön ist, so sehr geliebt, dass er den einzigen Sohn für sich hergab und wo eine ganz tolle Vorhersage über den Glauben drin ist. Deswegen sind das sehr tröstliche Worte am Anfang und schöne Worte, die man aufnehmen kann, aber es sind auch harte Worte. Der Glaube an Jesus, was immer das jetzt noch ganz genau heißen mag und wir uns dann gleich nochmal tiefer beschäftigen werden, ist hier in dieser Bibelstelle die Eintrittskarte zum ewigen Leben. So wird da gesagt. Wer aber nicht an Jesus glaubt, und gemeint ist hier also wohl mehr so eine Form von Unglauben, also ein bewusstes Nichtglauben, bewusstes Nichttun, also eine bewusste Ablehnung von Jesus, wenn ich gecheckt habe, worum es geht, der ist, sagt diese Stelle, der ist schon verurteilt und das Urteil lautet dann nicht irgendwie etwa auf mildernde Umstände, weil man sich gut geführt hat, sondern das Urteil ist ein Todesurteil, das ist schon ausgesprochen. Das ist, wenn man das sich anhört, gleichzeitig eine wunderschöne Stelle für jeden, der das annehmen kann. Und das ist gleichzeitig eine furchtbare Stelle, in der ein Todesurteil angekündigt wird. Und falls dieses Wort, also falls diese Bibelstelle richtig ist, falls die wahr ist, ob sie mir jetzt gefällt und was es damit so auf sich hat, warum das eigentlich so ist, warum Johannes das so schreibt und warum das vielleicht wirklich die Wahrheit ist und warum das so sein muss, das ist eine eigene Predigt wert. Da will ich mich heute gar nicht vertieft mit beschäftigen. Und wenn ihr an dem Punkt jetzt hakt und sagt, oh, das würde mich aber mal vertiefter interessieren, dann kommt nachher mal zu mir oder geht die Woche mal in die Mini-Church und sagt, hier, der Thorsten hat da irgendwas erzählt von harten Worten hier, von Todesurteil und so weiter, da möchte ich mal tiefer drauf eingehen, dann bespreche ich das mal in der Ruhe in der Mini-Church. Da möchte ich jetzt gar nicht vertieft drauf eingehen. Ich möchte nur festhalten, es geht beim Thema Glaube um nicht mehr und nicht weniger als um Leben oder Tod. Und die gleiche Kerbe, jetzt nicht, dass er nicht glaubt, ich habe da irgend so eine Bibelstelle rausgefummelt und haue ich das jetzt um die Ohren, in die gleiche Stelle schlägt der Römerbrief im 3. Kapitel, die Verse 21 und 22 und der Vers 28, die ich jetzt zusammen vorlese. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir, unabhängig vom Gesetz, vor ihm bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten, die ich Gott vorweise, werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Das war wieder aus der Übersetzung Hoffnung für alle und das ist schon eine etwas interpretierende Übersetzung. Hier steht ja Vertrauen im letzten Vers. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Bei Luther steht da zum Beispiel Glauben. Also sind wir wieder beim Thema Glauben. Und hier geht es wiederum um Schuld und Freispruch. Und auch diese Stelle sagt, ich bekomme den Freispruch, diese Verurteilung, dieses Todesurteil, was eigentlich so ein bisschen so wie so ein Damoklesschwert über mir schwebt, nur durch Glauben. Und hier wird es dann noch ein bisschen näher erklärt. Hier wird nämlich gesagt, Glaube ist, so interpretiert das jetzt die Hoffnung für alle und wohl auch sehr richtig, Glaube ist, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Das ist also diese beiden Stellen, stellen so ein bisschen so die allgemeine Dimension des Glaubens heraus. Also das Zukünftige, das, was uns am Ende unseres Lebens vielleicht mehr erwartet und wie dann unser Glaube gewertet wird. Oder unser Unglaube gewertet wird. Und jetzt gehe ich mal eine Stufe runter. Und kommen von diesen ewigen zu den heutigen Dingen, zu unseren ganz praktischen Sorgen und Ängsten von heute. Und da sagt die Bibel an einigen Stellen auch, dass uns der Glaube auch hilft. Deswegen ist er auch wichtig in unserem jetzigen täglichen Leben, wo wir nicht nur jeden Tag an die Ewigkeit und an das Ende denken, sondern wo wir einfach daran denken, wie wir unser Leben meistern können. Da habe ich mal drei Verse rausgesucht. Der erste Vers ist aus Psalm 37, Vers 5. Da steht, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Klammer auf, wir wissen ja schon, Vertrauen hat jetzt, ist eigentlich so eine, auch ein Synonym für Glaube, so wird er handeln. Also dieser Psalm 37 verspricht, dass der ausgeübte Glaube, also dem Herrn, gemeint ist natürlich Gott, Jesus, in allem zu vertrauen, eine Antwort erzeugt, eine Reaktion erzeugt, und zwar ein Handeln Gottes. Da steht drin, so wird er handeln. Das ist eine Zusage, eine handfeste Zusage. Und dann wird weiter versprochen an einer anderen Stelle. Das habe ich jetzt genommen aus den Sprüchen noch im Alten Testament. Im 3. Kapitel, die Verse 5 und 6, da steht drin, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Die Stelle sagt uns, wer will, den führt er auch, also dem zeigt er einen Weg, dem zeigt er einen Weg auf, wenn er ihn darum bittet. Und die letzte Stelle ist aus Psalm 33, der Vers 21. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Wieder Vertrauen, Glauben. Und es gilt nicht nur, wir werden nicht nur geführt werden und wir werden nicht nur ein Handeln Gottes erleben danach, sondern wir werden auch Freude dabei haben. Wir werden Glück finden, werden zufrieden sein mit unserem Leben. Drei ganz große Versprechungen, die mit dem Wort Glauben verknüpft sind. So, und jetzt sitzt ihr da und sagt, wer wird denn zu all dem schon Nein sagen? Und man muss sich ja trotzdem eine Frage stellen, wenn wir hier so sitzen, Glaube, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie kann man denn glauben? Und halten wir mal kurz inne. Erste Frage ist, woran sollen wir eigentlich glauben? Und wenn wir wissen, woran wir glauben, wir sind ja keine Kinder mehr, das Leben ist hart, aber ungerecht, und wir wissen doch, wo der Hase langläuft und da komme ich mit meinem naiven Glauben noch nicht so richtig weiter. Das kann man mal am Sonntag in der Predigt erzählen, aber so im Alltag, ob das so funktioniert. Und was sagt denn die Bibel dazu, wo der Glaube herkommt und wie eigentlich der Glaube begründet wird? Da habe ich nochmal eine Stelle aus dem Römerbrief rausgegriffen, die ich vorlesen möchte. Doch es bleibt dabei,
heißt es im Römerbrief, schreibt wieder der Apostel Paulus, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gibt uns Christus. Wenn man über Glaube nachdenkt, über christlichen Glauben nachdenkt, über den ich heute Morgen nachdenke, dann muss man natürlich erstmal wissen, worum es überhaupt geht. Nämlich, das ist ja einfach und das habt ihr hier auch schon oft gehört oder vielleicht bringt ihr auch das Vorwissen schon mit. Es geht natürlich um das Evangelium, um das, was Jesus Christus war, was er heute noch ist und was das für uns bedeutet. Und wir erinnern uns an die Stellen von soeben, an die Bibelstellen, die gerade an uns vorbeigelaufen sind. Wir erinnern uns daran, dass Glaube uns Freispruch bringt, einen Freispruch von einer Verurteilung, ewiges Leben, eine Beziehung zu Gott, zu einem Gott, der mich gut führt und mein Leben nicht nur gelingen lässt, sondern der das überhaupt erstmal vielleicht zu einem Leben macht, das den Namen Leben überhaupt verdient. Und dieses ganze Evangelium ist so, wie es in der Bibel drin steht, schon fertig. Ich muss nichts mehr dazu tun, so steht es in den Stellen. Ich muss nichts mehr machen, dass es funktioniert, sondern ich muss nur hören, ich muss es erstmal nur kapieren, verstehen und dann, wenn ich das beides gemacht habe, dann muss ich es für mich persönlich annehmen. Und deswegen kann man eigentlich so sagen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter mal gehört, der Glaube ist von da gesehen ein Geschenk. Alles das, was eigentlich notwendig wäre, das ist bereits angelegt. Christus ist alles getan und es wird ja auch angeboten. Und es steht ja an der einen Stelle auch drin, halt jedem, der das macht, dem wird das zugesprochen. Da gibt es also nicht so eine Auswahl irgendwie, dass jemand diese Chance nicht hätte, sondern in Römer 3 stand ja drin, Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Das ist eigentlich sein Ziel. Er möchte eigentlich in seiner Liebe, dass genau das passiert, dass jeder diesen Glauben als Geschenk annimmt. Und Gott tritt damit in so eine Art Vorleistung und weckt den Glauben in uns dadurch, dass wir das Evangelium hören, zum Beispiel jetzt gerade. Also jeder, der vorher noch nichts darüber gehört hat, der hat jetzt schon wieder was darüber gehört und bekommt gerade eine Chance. Und so du das also alles nicht vorher schon tausendmal gehört haben solltest, dann löst Gott jetzt gerade in deinem Leben eine Zusage ein, dass du diese Botschaft von Jesus Christus hörst. Es ist sehr schwer, auf der Erde irgendwo die Botschaft von Jesus Christus nicht zu hören. Das ist auch ein Thema, über das sich viele Leute schon Gedanken gemacht haben und das viele Leute als ungerecht empfinden, aber es ist sehr schwer. Ich habe gestern noch eine Mail bekommen von einer jungen Frau, die bei uns in der Gemeinde Mitglied ist und die schreibt aus Afrika und die sagt, die gehen jetzt zu irgendeinem Stamm von Maasai, der noch unerreicht ist. Ich glaube, das sind gar nicht so viele Stämme mehr auf der Welt, die unerreicht sind, die noch nie was davon gehört haben. Ja, gut, okay, jetzt hast du es gehört. Vielleicht das erste Mal heute, vielleicht schon tausendmal vorher und so, ne? Und ja, reicht das dann eigentlich? Reicht es, dass du weißt, worum es geht? Ich sage jetzt mal Klammer auf, auch dann, wenn du dir eigentlich ziemlich sicher bist, alles schon so gecheckt zu haben, Klammer zu, du bist dir so ziemlich sicher, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass diese biblischen Aussagen stimmen, dann wärst du ja schon ziemlich weit. Viele Leute haben ja große Zweifel daran und brauchen einen langen Weg dazu, um sich da erstmal mit auseinanderzusetzen. Und dieser Weg ist auch legitim und gut und man sollte das auch alles vernünftig prüfen. Aber soweit du schon jemand bist, der sich ziemlich sicher ist, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass die biblischen Aussagen stimmen, dann befindest du dich in Gesellschaft. Und um es mal hart auszudrücken, das glaubt der Teufel auch. Und auch relativ viele, die eine Ahnung haben, dass da was dran ist an dieser ganzen Story, aber keine Lust oder irgendwie Vorbehalte haben, sich in ihrem Leben danach zu richten, sich also Gott dann auch unterzuordnen und das umzusetzen, was sie als richtig erkannt haben. Deswegen ist ein zweiter Punkt sehr wichtig. Also nicht nur der Punkt, dass der Glaube aus dem Hören der Botschaft kommt, dass man es checken muss und dass man es verstehen muss, sondern der richtig wichtige Punkt ist dann auch Glauben zu leben. Nächste Bibelstelle. Hebräerbrief. Erstes Kapitel, Verse 1 und 2. Da steht drin, was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Es ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Unsere Väter, jetzt fett unterstrichen, lebten diesen Glauben. Deshalb sind sie Vorbilder für uns. Wenn euch das interessiert, lest euch mal die ganze Stelle im ersten Kapitel des Hebräerbriefs durch. Da kommt eine ziemlich lange Latte von Leuten, die Vorbilder im Glauben sind, weil sie das getan haben, was Gott ihnen gesagt hat und weil sie nicht nur im Herzen darauf vertrauten, sondern weil sie es umgesetzt haben. Und deswegen, um das mal so zu verstehen, machen wir es jetzt mal ein bisschen plastisch und gucken uns mal die Geschichte von jemandem an, der Glauben richtig umsetzt. Habt ihr erkannt, ne? Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, der bislang letzte und eigentlich jetzt vorletzte Teil, wie ich kürzlich erfahren habe. Es gibt nämlich ab Mai gibt es einen Teil 4 in den Kinos. So, natürlich hab gerade einen Hinweis bekommen, auf meiner Folie stand was falsch drauf. Das ist natürlich Hebräer 11 die Stelle. Also für die Leute, die mitschreiben oder die mitdenken, halt, das ist nicht Hebräer 1, Hebräer 11 die Stelle, die ich gerade gesagt habe. So, also Indiana Jones, unser letzter Kreuzzug. Und Indiana Jones hat es meiner Meinung nach gecheckt, weil... Dass wir diese Stelle uns mal ein bisschen auslegen. Also für all die Leute, die jetzt den ganzen Kontext der ganzen Geschichte nicht ganz verstehen, ich versuche mal ein bisschen nachzuerzählen. Indiana Jones ist ein Archäologe, der ist auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Eigentlich nicht selber, sondern weil er genötigt ist, weil jemand seinen Vater festgehalten hat. Sein Vater wird von Sean Connery gespielt. Und dieser Bösewicht, der denkt einfach, wie schaffen wir das, dass der Indiana Jones motiviert ist, den Heiligen Gral jetzt wirklich für mich zu finden. Der schießt seinen Vater. Er schießt ihm in den Bauch und dann gibt es nur eine einzige Chance. Es gibt nur die Chance, dass er den Heiligen Gral findet und der Heilige Gral, der aus ihm trinkt, der Kelch des Abendmahls und der, wo das Blut Jesu angeblich reingeflossen ist und der dann von Josef von Arimathea irgendwo nach Europa verbracht worden ist. Diese Legende, diese Gralslegende halt, die soll angeblich dazu führen, dass er derjenige, der aus diesem Kelch trinkt, das ewige Leben bekommt. Naja, okay, ne? Das hat sich wieder irgendjemand so schön ausgedacht. Nächster Stoff für Dan Brown fürs nächste Buch oder so. Die Geschichte ist ein bisschen bekloppt, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Ich möchte damit eigentlich nur sagen, was Glaube auf sich hat. Und das ist ein ziemlich gutes Beispiel, denn es müssen ja drei Prüfungen erfüllt werden. Wenn ihr das euch gerade angeguckt habt, wisst ihr, es gibt drei Prüfungen. Die erste Prüfung ist nur derjenige, der Bußfertige, dem wird es gelingen, ist das erste. Die zweite Geschichte ist halt so der Name Gottes. Die dritte Geschichte ist eben Glaube. Das sind die drei Aspekte, die da abgefragt werden. Und das mit dem Bußfertigen, naja, okay, man geht auf die Knie, ein altes Symbol, was manchmal auch gar nicht so schlecht ist. Wenn man mal vor Gott auf die Knie geht und er erinnert sich in letzter Sekunde und wusch gehen die Scheren über ihm drüber und in der Szene vorher sind irgendwie schon so fünf Leute, die da versucht haben durchzulaufen, sind die Köpfe abgetrennt worden. Er hat es geschafft, weil er demütig war. Und die zweite Geschichte ist dann der Name Gottes, wo er drüber laufen muss. Und da läuft er bei Jehova und alle Leute, die gestern bei uns im Exkurs in unserem City Church Bibelstudium waren, die wissen von Uli Dietz, der Name Jehova, der ist gar nicht richtig, sondern eigentlich müsste es Jahwe heißen. Aber na gut, das ist Hollywood und so. Und da läuft er da drüber, also hat den Namen Gottes erkannt und ist mit dem Namen Gottes über diese Schlucht gelaufen. Und dann kommt die letzte und wirklich härteste Prüfung. Er muss da von der einen Seite auf die andere kommen, auf der anderen Seite wartet so ein Kämmerchen, wo ein alter Ritter den Heiligen Gral bewacht. Und das sieht aber ziemlich schlecht aus, weil das geht da in eine Untiefe runter und diese Distanz bis zur anderen Seite ist so groß, dass man sie eigentlich mit menschlichem Verstand nicht überspringen kann und auch mit der Peitsche nicht irgendwo, so Indiana Jones arbeitet ja gerne mit der Peitsche, irgendwo oben dranhangeln und rüberziehen, geht alles nicht. Ne? Also die Möglichkeiten sind ausgeschöpft, hinten stirbt gerade der Vater, die Leute rufen schon zu Eilem und er hat die Aufgabe, man muss einen Schritt des Glaubens gehen und wie macht man das? Und dann entscheidet er sich eben dazu, Glauben zu fassen und den Schritt einfach zu machen. Und wer wird das tun? Ne? Also wer wird in dieser Situation so den Fuß nach vorne strecken und in die Tiefe nach vorne tappen, ohne zu wissen, was da auf ihn wartet? Und ich muss mal zu diesem Thema jetzt auch sagen, wenn es jetzt gleich weitergeht, bitte das nicht zu Hause nachmachen. Also bitte nicht sagen, du hast gesagt, geht über eine tiefe Schlucht oder sowas und dann öffnet sich da irgend so ein Brückchen. Das ist in diesem Fall aber trotzdem ein schönes Beispiel. Ich bin der Auffassung, Indiana Jones hat das gecheckt, weil erstmal Punkt 1, er weiß, wem er glaubt. In dem Film geht es zwar nicht so besonders um viele christliche Inhalte, ich habe ja gerade schon diesen Kokolores von der Artus-Sage und dem Heiligen Gral und so weiter erzählt. Das ist keine christliche Botschaft, sondern das ist etwas, was Leute sich danach dann zusammengereimt haben, was eine schöne, wilde Geschichte ist. Aber wenn wir es übertragen jetzt sehen, wenn wir es auf den Glauben auf Gott übertragen, dann wissen wir, wem man glaubt. Auch Indiana Jones wusste, diese Gralsgeschichte war für ihn etwas, was er als gut fand und was er für richtig abgehakt hat. Und er wusste, da geht es irgendwie um Gott. Und er hatte die anderen beiden Prüfungen ja auch bestanden, die auch mit Glaubensfragen waren. Und er wusste jetzt, er wusste, mit wem er es da zu tun hat. Und er ist vorher demütig geworden. Zumindest hat er gewusst, wie es geht in der Richtung. Und der richtig Gläubige, für den führt ein Schritt dahin, demütig zu werden, weil demütig heißt ein bisschen... meinen eigenen Weg aufzugeben und danach zu gucken, was Gott von mir eigentlich möchte. Meinen eigenen Stolz nicht so hoch zu stellen, sondern eigentlich so diese Herrschaft über mich selber aufzugeben. Und dann hat er geglaubt junge Glaube und so, ja, ich glaube. Und dieser Glaube hat sich in ihm festgesetzt. So, das ist jetzt der Punkt, wo die meisten Leute aufhören würden. Bis dahin geht's ja noch. Aber der nächste Schritt, und ich weiß nicht, was passiert, der nächste Schritt ist der Glaubensschritt. Und das ist das Schwierige. Das ist heute noch schwierig. Weil es zu verstehen, es zu checken und es zu tun, das sind nochmal zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, im Jakobusbrief, da steht das Wort drin, Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist ein alter Theologenstreit. Viele Leute haben schon versucht, das gegeneinander auszuspielen, zu sagen, man, jetzt gibt es diese ganzen Stellen, wo Paulus sagt, der Glaube rettet. Durch den Glauben bekomme ich einen Freispruch. Ich muss nichts anderes mehr tun. Passt schon. Jesus hat alles gemacht. Und dann schreibt dann wieder so jemand wie Jakobus, ja, aber Glaube ohne Werke ist tot. Also zählt er doch nicht alleine? Was stimmt denn jetzt? Und die Antwort darauf ist diejenige, die Indiana Jones in dem Moment gegeben hat. Praktisch. Er glaubt, aber er handelt auch so. Und wenn ich nicht so handle, dann glaube ich ja eigentlich gar nicht. Denn wenn ich nicht das wirklich annehme und das nicht für wahr halte und auch nicht denke, dass die Konsequenzen sich dann auch so einstellen, wenn sie es mir versprochen hat, dann ist mein Glaube eigentlich nichts wert. Dann ist er tot. Uli Dietz hat gestern in unserem Exkurs, wie ich gerade schon gesagt habe, was sehr Schönes gesagt, was ich jetzt übernehme. Er hat gesagt, Glaube erfordert Mut und Demut. Nämlich den Mut, das Gehörte, das Verstandene umzusetzen und die Demut dann auch wirklich das abzulegen, meinen eigenen Stolz abzulegen, dass ich denke, ich kann es doch selber eigentlich viel besser machen. Und jetzt stellt euch nur mal vor, was passiert wäre, wenn Indiana Jones in der Situation nicht geglaubt hätte. Bei der Hintergrundgeschichte. Wenn er gar nicht geglaubt hätte, also auf uns übertragen wird das heißen, wenn er gar nicht erst auf Gott gehört hätte und gar nicht gewusst hätte, was für ein Anspruch an ihn gestellt wäre, dann wäre er gar nicht auf die Lösung gekommen. Und hätte aber gehört, aber nicht gehandelt, also hätte er diesen Schritt nicht gemacht, dann hätte sich diese Brücke unter ihm nicht geöffnet. Deswegen sage ich jetzt mal, ich wage jetzt mal so eine Definition. Wahrer Glaube ist also an die Botschaft, also wahrer Glaube im christlichen Sinne, wahrer Glaube, so wie er dort in der Stelle im 1. Korintherbrief drin steht, ist die Botschaft, an die Botschaft von Jesus zu glauben, an das Evangelium zu glauben, also damit zu rechnen, dass wir durch Jesus wirklich total freigesprochen sind und zum Gott kommen dürfen und uns dann jeden Tag in jeder Situation auch darauf zu verlassen, dass der Weg mit Gott richtig ist und Jesus uns führt, hilft und tröstet. Das ist meine Meinung dazu. Und deswegen ist Glaube nicht so ein punktuelles Ereignis, nicht was ich irgendwo, ich mal irgendwas sage, jetzt glaube ich, jetzt ist es geschehen, und da war es ist vorbei, sondern Glaube ist ein lebenslanger Prozess. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Physikern gerecht werde, wenn ich sage, es ist vielleicht mehr so etwas wie eine Welle. Es ist nicht so ein punktuelles Ereignis. Kommt noch ein wichtiger Punkt zum Schluss. Glaube und Zweifel. Also ich denke, dass ganz viele von euch jetzt da sitzen und sagen, na, okay, also ich bin auch schon lange genug irgendwie damit beschäftigt und glaube da schon manches, sonst würde ich vielleicht auch gar nicht in diesem Gottesdienst rumsitzen, sondern würde mich irgendwie kreischend verabschieden und würde sagen, also was die da für Mist erzählen, das ist doch vollkommener Kokolores. Und ich glaube, viele von euch haben schon so das Bedürfnis, glauben zu wollen und auch manche Dinge umzusetzen, aber haben Schwierigkeiten damit, das entweder zu tun oder so ganz den Mut aufzubringen, dann so einen radikalen Schritt zu machen. Und für all diese Leute gibt es eine tolle Bibelstelle im Markus-Evangelium, im 9. Kapitel, Verse 22 bis 24. Die Geschichte ist da kommt ein Vater mit seinem schwerkranken Sohn, der ist besessen, unheilbarer Fall, hoffnungsloser Fall, haben sich schon zig Leute daran versucht, sogar die Jünger von Jesus haben sich schon daran versucht und sind da nicht mit klargekommen, kommt zu Jesus und sagt zu Jesus, hab doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, meinte Jesus verwundert, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt bat ihn der Mann, ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann. So heißt es auch wieder in der Hoffnung für alle. Und dann passiert, Jesus heilt dann den Jungen. Obwohl der Vater sagt, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Bei Luther heißt es so, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Mann artikuliert also irgendwo, ich möchte dran glauben. Ich sehe, was du tun kannst und dass du da bist und dass du mir helfen willst. Aber da ist noch so ein Rest irgendwie mit drin, der ist noch nicht fertig. Und das würde ich jetzt mal Zweifel nennen. Das ist etwas so, es ist nicht eine bewusste Ablehnung, es ist nicht die Sache, dass ich sage, ach, dieser Jesus, komm hier. Ne? Also das, erstmal kann ich diesen ganzen Mist sowieso nicht glauben und wenn dann wäre es mir aus irgendwelchen Gründen unsympathisch, ne, ich entscheide mich dagegen, Quatsch, mache ich nicht. Ne? Sondern es ist dieser Anfang, da keimt so ein ganz kleines Pflänzchen in mir auf und das ist schon in mir drin und es ist trotzdem, ich merke, da zieht mich noch was zurück und dieser Vater geht den Schritt und artikuliert das einfach und sagt, Jesus, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Hilf mir doch, dass ich es kann. Und dann passiert es, Jesus heilt den Jungen. Also sage ich zum Thema, Zweifel sind erlaubt und letztendlich auch unvermeidlich. Und ich glaube, dass der größte Feind des Glaubens nicht der Zweifel ist, sondern vielmehr fehlende Demut, also mangelnde Bereitschaft, mich Gott ganz anzuvertrauen, wozu ja unweigerlich gehört, dass ich irgendwie loslassen muss, oder mangelnder Mut, das, was ich weiß, dass ich das dann auch praktiziere. Also genau die beiden Punkte, an denen Indiana Jones in dieser Aufgabe hätte scheitern können. Und deswegen sage ich nochmal was Provokatives. Ich glaube, es gibt gar keinen Glauben ohne Zweifel. Aber, und das habe ich jetzt in einem Buch von Anselm Grün vor ein paar Tagen nachgelesen, es gibt auch keinen Nicht-Glauben ohne Zweifel. Die Frage ist aber dann, was eigentlich der Wirklichkeit entspricht. Ist Glaube oder Nicht-Glaube begründet richtig wahr? Und das werden wir nur erfahren, wenn wir den Glaubenssprung vom Kopf des Löwen wagen. Denn sonst erfahren wir nie, ob die Brücke sich öffnet oder nicht. So, jetzt habe ich ein paar Sachen zum Mitnehmen für euch. Ein paar Fragen, die ich euch stellen möchte zum Abschluss. Wenn du nicht glaubst, was hält dich eigentlich davon ab, zu glauben? Macht dir die Antwort nicht so einfach. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, ich frage jetzt nicht ab oder so, das ist nicht eine Geschichte, wo man das gleich macht, sondern nimm das mal mit nach Hause. Wenn du nicht glaubst, was hält dich eigentlich davon ab, nicht zu glauben? Denk mal drüber nach und sprich dann vielleicht mit Leuten drüber. Oder gilt vielleicht das, was wir vorhin auf dieser schönen Werbung mit dem Glauben, mit dem IKEA-Schildchen gesehen haben? Zögerst du noch oder lebst du schon? Ist so der letzte Schritt eigentlich irgendwie dran? Und wenn du mal Experimente machen möchtest, dann ist die ist eine weitere Anregung von mir, versuch doch mal in der nächsten Woche zumindest einen einzigen bewussten Glaubensschritt zu gehen und dann erleb mal, wie sich das anfühlt, ob sich die Brücke öffnet. Du weißt jetzt in deinem Leben, wo vielleicht ein Glaubensschritt dran ist, wo du vielleicht denken würdest, ich spreche jetzt also Leute an, die Christen sind, die vielleicht denken, irgendwie, da ist etwas in meinem Leben, da möchte ich gerne einen Schritt gehen, da möchte ich gerne darauf vertrauen, dass das, was Gott mir die ganze Zeit schon sagt, dass das richtig ist oder nicht, dann geh den Schritt einfach mal nächste Woche, mach den Sprung vom Kopf des Löwen und fühl wie sich das anfühlt. Und erzähl es dann vielleicht auch anderen Leuten, wie es war. Und das Letzte ist, ja, oder hast du heute verstanden, dass es dran ist, einen ersten Schritt auf Gott zuzugehen, ihm zu sagen, dass du ihm ab jetzt vertrauen willst, so mal so ein Grundvertrauen aussprechen möchtest und dass du dein Leben, was du jetzt hast, austauschen willst gegen ein neues Leben mit Gott, im Vertrauen auf Gott. Willst du demütig werden und willst du dich Gott anvertrauen? Wenn das dein Thema ist, dann schluck das nicht runter, sondern sag Gott das heute irgendwann mal. Und damit du es nicht vergisst, dass das so ist, schnapp dir irgendeinen Bekannten, gibt ja viele Leute von uns, die sind in einer Mini-Church, schnapp dir vielleicht irgendwie jemanden, der in einer Mini-Church mit ist, setz dich irgendwo ein paar ruhige Minuten mit ihm hin, bete und sag das gemeinsam zu ihm. Die Anregung möchte ich euch mitgeben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.